Ja, liebe Gemeinde, als am Donnerstag die Eva anrief und mir ihre Not klagte, habe ich erst zunächst mal tief durchgepustet. Aber dann habe ich mich sozusagen aufgerichtet und gesagt, na, ist doch auch gut, wenn man in hohem Alter noch ein Mann für alle Fälle sein kann. Und darum habe ich dann natürlich zugesagt. Aber ihr erwartet sicherlich nicht eine spezielle und spezifische Predigt zum Palmsonntag heute. Ich hoffe aber trotzdem, dass es eine Predigt wird. Ich habe einen Text herausgesucht aus der Apostelgeschichte und ich lese uns den Predigttext. Apostelgeschichte 3, Vers 1 bis 10. Er lautet: Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleibe. Den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor der schönen Tür des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Soweit der Text. Und wir wollen ihn uns ganz langsam und sehr indirekt nähern, indem wir zunächst Folgendes feststellen: Rituale und Strukturen geben unserem Leben einen Halt. Sie durchziehen unseren Alltag wie ein feines, oft unsichtbares Gitternetz. Wir stehen immer um die gleiche Zeit auf. In der Regel essen wir dreimal am Tag, wir nicht, wir nur zweimal. Arbeiten von Montag bis Freitag und haben das Wochenende frei. Wir feiern einmal im Jahr Geburtstag. Das Schuljahr ist geordnet durch die immer gleichen Ferienzeiten, das Kirchenjahr durch die Feste zwischen Advent und Ewigkeitssonntag. Der Sonntagsgottesdienst folgt einer festen Ordnung oder Liturgie, die wir mit der Zeit auch fast auswendig kennen. Und was für Zeiten und Ereignisse gilt, regelt auch unseren Umgang miteinander. Wir grüßen uns, wenn wir einander begegnen, hoffe ich jedenfalls. Wir bedanken uns für Geschenke. Wenn wir in Not sind, wenden wir uns an unsere engsten Freunde, meistens aber erst dann, wenn wir unsere eigenen Möglichkeiten voll ausgeschöpft haben, denn wir wollen ja niemanden zur Last fallen. Neben den sichtbaren Regeln und Strukturen gibt es aber auch ein paar unsichtbare. Über Geld redet man nicht. Über Beziehungsprobleme auch nicht. Fremde lassen wir nicht in unsere Wohnung oder in unser Leben. Was uns überfordern könnte, lehnen wir ab. Zu viel Veränderung scheint nicht gut zu tun. Unser Leben bekommt aber so seinen Halt und durch solche Rituale und Strukturen. Sie bilden einen festen Rahmen, sind quasi wie die Wände und das Dach eines Hauses, in dem wir uns sicher fühlen. Niemand kommt ohne Schaden zu nehmen, ohne solche Strukturen und Rituale aus. Auch der gehörte Text enthält solche sichtbaren und unsichtbaren Abläufe. Petrus und Johannes gehen mit unzähligen anderen zur Gebetszeit, zu einer festen Stunde in den Tempel. Sicherlich nicht nur an diesem Tag, sondern regelmäßig. Der von Geburt an Lahme wird vor die Tempeltür getragen, auch ein tägliches Ritual. Dort hält er mit immer der gleichen Bewegung den Besuchern die offene Hand entgegen mit der Bitte um ein Almosen. Die einen schauen schon gar nicht mehr hin und gehen schnell vorbei. Die anderen kramen die Münze, die sie vielleicht schon vorbereitet haben, aus der Tasche und gehen dann auch schnell weiter. Auch das ein Ritual. An hohen Festtagen, wenn man dankbar und positiv gestimmt ist, sind es vielleicht auch mal 2 oder 3 Geldstücke. Man ist ja schließlich kein Unmensch. Andere sagen, ob ehrlich oder nicht, sei dahingestellt, tut mir leid, ich habe gerade nichts dabei. Oder sie wissen, wenn man einem Bettler in die Augen schaut, hat man schon verloren, denn dann ist die innere Ruhe vorbei, also erst gar nicht hinsehen. Gold und Silber haben wir nicht, sagt Petrus. Und bis dahin geht alles seinen gewohnten Gang. Stimmen die Rituale? Entspricht alles dem Normalen? Wäre Petrus nach diesem Satz weitergegangen, der Text stünde sicherlich nicht in der Bibel. Bis zu diesem Punkt in dieser Geschichte und in allen anderen Lebensgeschichten, unseren Lebensgeschichten und Begegnungen, macht es keinen Unterschied, ob wir Christen sind oder nicht. Sichtbar wird unser Glaube erst daran, ob und wie es in dieser Geschichte weitergeht. Kleine Zwischenbemerkung. Die jüdischen Gelehrten hatten unter anderem eine für uns seltsam anmutende Methode, die inhaltliche Mitte eines Textes herauszufinden. Sie haben nämlich Verse, Wörter und Buchstaben gezählt und das Ergebnis durch 2 geteilt. Das Resultat konnte, wenn die Vers- oder Wortzahl gerade war, auch eine Lücke sein. Wenn wir diese Methode auf unseren Text anwenden, dann ist die Mitte des Textes eine Lücke. Und sie befindet sich genau zwischen dem Satz »Gold und Silber haben wir nicht« und dem folgenden »Aber was wir haben«. Die Mitte des Textes, diese Besinnung, diese Atempause, dieser Raum der Entscheidung, gehen wir weiter nach der Absage, die gängige Währung haben wir nicht, oder finden wir zu diesem Aber des Evangeliums. Aber was wir haben, geben wir dir im Namen Jesu. Die Mitte dieser Begegnung als der Punkt, an dem wir uns unterbrechen lassen, an dem wir die üblichen Szenen, die eingespielte Ordnung, unsere Rituale und Schutzhandlungen einmal vergessen und zum Wesentlichen kommen, an dem wir vor der Frage stehen, was macht uns zu Nachfolgern Christi? Was haben wir jenseits der üblichen Erwartungen zu geben? Was von dem, was wir haben, kann einem anderen Menschen zum Evangelium, zur guten Nachricht für sein Leben werden? Wie viele Menschen sitzen an unserem Weg mit der nie gestillten Sehnsucht, dass jemand bei ihnen stehen bleibt, die üblichen Abläufe einmal beiseite lässt, sie ansieht, ihnen die Hand gibt, sie hält, tröstet und aufrichtet? Eine Sehnsucht, dass nur einmal jemand in den eigenen Taschen kramt und nichts findet, was der gängigen Währung entspricht, und dann aber vielleicht aus lauter Ratlosigkeit zu dem kommt, was er oder sie ohne Vermögen vermag und was am Ende vielleicht kostbarer ist als alles andere. Ich erinnere mich an eine Begegnung auf einer meiner Singfreizeiten. Ist schon Jahre her, in Schwarzenshof. Wir hatten 2-3 Tage miteinander gesungen, auch viel gelacht natürlich, das gehört ja unbedingt dazu, und waren auf gutem Wege, eine gute Gemeinschaft zu werden. Da kam eine Schwester zu mir und sagte, Bernhard, kann ich dich mal sprechen? Und wir zogen uns nach der Abendprobe zurück in einen Raum und saßen dort 15 oder 20 Minuten, ich weiß nicht mehr. Und sie erzählte mir ihre traurige Lebensgeschichte und so manches, was aus ihr einfach heraussprudelte. Ich fühlte mich ziemlich hilflos, muss ich ehrlich sagen, konnte eigentlich auch nichts anderes tun, als ihr zuzuhören, in die Augen zu sehen und dann mit ihr zusammen ins Gebet zu gehen. Aber das Resultat war erstaunlich. Sie fühlte sich getröstet, erleichtert, schaute am nächsten Tag ganz anders aus und legte sich mächtig ins Zeug beim Singen. Also, da war ich wohl, ohne dass ich mir selbst darüber bewusst war, zu einem Seelsorger geworden. Und zwar ohne, dass ich das wollte oder es je gelernt hätte. Zurück zu unserem Text. Während sich die Massen an jenem gelähmten Mann vorbeischieben und sozusagen ihre Verantwortung in kleiner Münze abgelten, bleibt Petrus nun stehen, schaut ihn an und fordert ihn auf, dem Blick zu begegnen. Nimmt ihn an der Hand und richtet ihn auf, ist für ihn da mit ungeteilter Aufmerksamkeit. Jetzt gibt es in diesem Augenblick nichts anderes als du und ich. Keine zerstreuten Klischees der Anteilnahme, die nicht aus dem Herzen, sondern nur über die Lippen kommen. Jetzt nichts anderes als du. Wie viele Menschen könnten an Leib und Seele gesunden, wenn ihnen jemand im Namen Jesu sagte, da bin ich für dich. Du bist wichtig für mich. Und vor allem bist du wichtig für Gott. Und zwar so, wie du bist. Nicht mit dem, was du kannst oder was du hast, sondern mit dem, was du bist. Diese Lücke mitten im Text ist der Ort, an dem wir als Christen kenntlich und sichtbar werden könnten und sollen. An dem wir einmal alle üblichen Erwartungen beiseite lassen und zum Nachdenken kommen, was macht unseren Glauben aus? Was haben wir in der Nachfolge Jesu zu geben? Was kann einen lahmen Menschen auf die Beine bringen und einen Stummen zum Loben? Die Mitte des Textes erinnert uns, was wir als Einzelne, als Gemeinde oder Kirche Jesu Christi zu geben haben und den Menschen neben uns und der Gemeinschaft und der Gesellschaft, in der wir leben, schulden. Die Botschaft nämlich, dass jeder Mensch ein von Gott geliebter Mensch ist, dass Worte und Maßstäbe wie Erfolg und Leistung in der Bibel nicht vorkommen, sondern dass Menschen in den Augen Gottes an ihrer Bedürftigkeit gemessen werden, dass Schuld im Namen Jesu vergeben werden kann und die Neuausrichtung eines Lebens möglich ist. Und wir schulden unserer Gesellschaft die Maßstäbe Gottes, die Ausrichtung an seiner Gerechtigkeit, den Widerspruch gegen alle Gesetze und jede Politik, die Menschen klein machen und ihnen Lebensperspektiven nehmen will. Das erleben wir ja gerade wieder. Stichwort Heizung. Wir schulden unserer Welt den Entwurf des Reiches Gottes, in dem nicht Wachstum und Ökonomie an erster Stelle stehen, sondern Gerechtigkeit im Verteilen der Güter, Brot gegen den Hunger und Frieden für alle Geschundenen. Mit Petrus wäre von uns zu sagen, die gängige Währung haben wir nicht. Den üblichen Erwartungen, dass Kirche nur für das Seelenheil zuständig wäre, können und dürfen wir um Jesu Willen nicht entsprechen. Aber was wir haben, die Botschaft einer neuen Welt, die Aufmerksamkeit für den Einzelnen, den Weg Jesu zu den Armen, Brot und Wein als Zeichen einer anderen Zukunft, den Trost des Heiligen Geistes für die Verzweifelten, das alles geben und teilen wir im Namen Jesu mit. Und fassen dann mit an, reichen unsere Hände, richten Menschen auf, schaffen Raum für sie zum Stehen, Gehen, Tanzen und Loben. Und halten dabei aus, dass die einen sich darüber freuen und andere sich entsetzen und uns Christen diese Botschaft und diese Kompetenz absprechen und bestreiten wollen. Die Frage am Ende ist nicht so sehr, ob wir das können, sondern ob wir dazu kommen und ob wir das wollen. Ob wir darauf achten wollen, dass unsere Strukturen und Abläufe, die uns Halt geben, offen bleiben, auch für Unterbrechungen und Überraschungen. Um nochmal auf das Bild zu kommen, ob die Wände und das Dach, die uns Sicherheit geben, Fenster und Türen haben, durch die andere eintreten können, ob wir berührbar bleiben für Gott und aufmerksam für andere. Was Petrus ermutigt hat, in der Mitte des Textes stehen zu bleiben, war die Erfahrung, dass Jesus auch bei ihm schon einmal stehen geblieben war, ihn angesehen hatte, ihn an der Hand genommen, ihm eine neue Lebensperspektive gegeben hatte. Er gibt nur weiter, was er mit Jesus selbst erlebt hatte. Dazu gehört kein Können, sondern lediglich ein gutes Gedächtnis. Zum Beispiel an Psalm 103 zu denken. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Darum tue auch du Gutes, vielleicht gerade in der vor uns liegenden Woche. Amen.